Es geschah im amerikanischen Mittelwesten. In einer Gemeinde von Farbigen gab es an dem Sonntag ein Donnerwetter von der Kanzel herab. Eigentlich war dieser Gottesdienst ein Bittgottesdienst um Regen. Denn eine lange Trockenzeit hatte die Felder ausgedorrt und drohte die Ernte zu vernichten. Aber der Prediger donnerte von der Kanzel herab. Euer Unglaube, Schwestern und Brüder, ist ein Skandal. Wir sind hier zusammengekommen, um Gott um Regen zu bitten, nach dieser langen, langen Trockenzeit. Und was sehe ich? Nicht einer von euch hat für den Heimweg einen Schirm mitgebracht. Ist das schon Unglaube oder ein bisschen überspannt? So ähnlich wie es dem Prediger gegangen ist in seiner Gemeinde, ging es Jesus am See Genezareth. Tausende waren versammelt, um Großes von Jesus zu erwarten, doch die, die Jesus begleiteten, die Jünger, die hatten nichts als Unglaube, Zweifel. Doch Jesus donnerte seine Jünger nicht an wie jener Prediger, euer Unglaube ist ein Skandal, sondern er lässt uns eine Geschichte erleben, die den Jüngern Mut macht und uns Großes von Jesus zu erwarten. Ich lese den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie auf die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, »Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?« Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass ein jeder wenig bekomme.« Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, »Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele?« Jesus aber sprach, »Lasst die Leute sich lagern.« Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Tausende waren am See Genezareth versammelt und Jesus stellt die Brotfrage. Wo kriegen wir jetzt Brot her für die, die hier zusammen sind? Und die Jünger, Realisten bis auf die Knochen, zucken nur mit den Achseln, nicht zu machen. Wir haben 200 Silbergroschen, das reicht nie und nimmer, da läuft überhaupt nichts. Da ist zwar so ein kleiner Junge mit seinem Pausenbrot im Rucksack, aber was sind schon 5 Brote und 2 Fische? Da kann nicht mal jeder von abbeißen. Jesus hätte damals Grund gehabt, loszudonnern wie jener Prediger. Euer Unglaube ist unglaublich. Ihr habt gesehen, was ich getan habe, und noch immer traut ihr mir nichts zu. Doch wie gut, dass Jesus nicht losdonnerte, sondern uns diese Geschichte hören lässt, die uns Mut macht zum Vertrauen. Auch die Leute damals erwarteten Großes von Jesus, denn sie wanderten den ganzen Weg um die Nordspitze des Sees Genezareth, nur um bei Jesus zu sein, um Jesus zu hören, der kein Schwätzer war, das wussten sie, keiner, der nur fromme Sprüche klopft, jemand, der Worte sagt, Worte zum Leben, die so wichtig sind wie das tägliche Brot. Doch als Jesus diese vielen Menschen sieht, wie sie da sind, staubig und hungrig und müde, und wie sie das Wort hören wollen, da weiß er, die brauchen jetzt keine Predigt, die brauchen jetzt ein Abendessen. Jetzt sind nicht erstmal Worte zum Leben angesagt, sondern Brot zum Leben. Jesus zeigt damit eine Seite Gottes, die eigentlich den Menschen in Israel zu seiner Zeit bekannt waren. Denn man wusste aus dem Alten Testament, Gott ist nicht nur für Herz und Seele zuständig, Gott kümmert sich auch um den leeren Magen. Denn damals, so erzählt die Geschichte, in der Wüste, da hatte es Tage gegeben, an denen die Mägen lang wurden und sie protestierten gegen Mose und gegen diesen Gott, der sie aus Ägypten geholt hatte, um sie vielleicht in der Wüste sterben zu lassen. Diese alte Geschichte war den Menschen, den Hörern von Jesus vertraut. Doch damals in der Wüste, da hatte Gott geholfen, Manna und Wachteln vom Himmel geschickt, etwas zu essen für den Magen, nicht für die Seele. Und als Jesus diese Menschen ansieht, die vor ihm stehen, die Kinder und die Alten, die Frauen und die Männer, es ist ja nur von 5000 Männern die Rede, Frauen und Kinder sind ja auch noch dabei. Als er diese vielen tausenden Menschen sieht, da kann er es nicht mit ansehen, dass sie hungrig sind. So wie Jesus es heute in unserer Zeit auch nicht mit ansehen kann, dass es eigentlich genug zu essen gibt auf dieser Erde, aber dass wir es nicht hinkriegen, das Vorhandene gerecht zu teilen. Und er kann es nicht mit ansehen, dass eine intelligente Menschheit alles technisch hinkriegt, aber versagt, wenn es darum geht, den Hunger in der Welt zu stillen. Und ich glaube, Jesus konnte es auch damals nicht mit ansehen, wie seine Jünger dort standen, vernünftig bis dort hinaus, aber gelähmt und nichts taten für den Hunger der 5000 und sie jammerten, dass ja doch alles nichts nützt. Und wenn man was tun kann, ist es ja doch bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ergreift Jesus die Initiative. Er lässt sich das Wüstenpicknick eines kleinen Jungen geben. Das ist übrigens interessant an dieser Geschichte. Der kleine Junge ist der eigentliche Mitarbeiter, den Jesus heranzieht. Nur dieser kleine Junge trägt etwas dazu bei, zu dem, was nun geschieht. Und Jesus lässt sich diese 5 Brote und die 2 Fische geben. Und dann heißt es einfach, er nahm es und dankte und er gab es. Wie ein guter Hausvater gab er es durch die Reihen. Und man höre und staune, jeder nimmt so viel er will. Und es reicht. Machen wir es uns nicht zu leicht mit diesem Wunder. Moralisieren wir dieses Wunder nicht einfach, wie es in den meisten Auslegungen geschieht. Und ich erinnere mich noch an meinen Religionsunterricht, den ich als Kind genossen habe, wo der Lehrer sagte, naja, irgendwie haben dann alle Menschen ihre Vorräte hervorgekramt, die sie so versteckt hatten in den Taschen, und dann haben sie geteilt und dann hat das doch irgendwie für alle gereicht. Ich war damals beeindruckt von dieser Erklärung, denn wenn man so von Jesus spricht und diesem Wunder, dann fällt das Sprechen leicht und dann passt Jesus gut hinein in unsere Zeit. Und dann ist das Wunder eigentlich ein Wunder des Teilens, etwas, was wir alle können. Erst viel, viel später ging mir auf, dass diese Erklärung eigentlich an der Intention der Geschichte vorbeigeht. Sicherlich stimmt es, dass wir alle teilen können, aber die Geschichte sagt ja nun gerade, das nur einer geteilt hat, dieser kleine Junge. Und nur er gibt Jesus das, was er hatte. Und nur deshalb geschieht etwas, das wir nicht verstehen, das Johannes dann in die Worte zusammenfasst am Schluss des Textes: Jesus selbst allein. Auf Jesus kommt es an. Und wenn Jesus nicht dieses Brot weitergegeben hätte, dann hätte es nicht gereicht. Denn es heißt in der Geschichte nicht wir, wir allein. Es heißt Jesus allein. Stünde dort wir allein, dann wäre es möglich gewesen, dass Jesus zu den Menschen gesagt hätte: Jetzt geht mal in die umliegenden Dörfer und besorgt euch etwas zu essen, organisiert etwas, zeigt mal, was ihr drauf habt und könnt, und dann teilt das, was ihr bekommen habt, und seht, es wird für alle reichen. Und dann wäre es zu jener Betriebsamkeit gekommen, die wir aus unserer Zeit zur Genüge kennen und die auch die christlichen Gemeinden auszeichnet. Denn an Betriebsamkeit und Aktivitäten herrscht in unseren Gemeinden kein Mangel. Und überall ist es zu einer hektischen Betriebsamkeit gekommen, dass die heraushängende Zunge zum Markenzeichen der Gläubigen geworden ist. Aber eine solche Betriebsamkeit finde ich in der Geschichte, die Johannes erzählt, nicht. Jesus aktiviert die Menschen nicht, die zu ihm gekommen sind. Er lässt sie sich niedersetzen, er bringt sie zur Ruhe. Jesus nahm, dankte und gab. Nur so viel erfahren wir, keiner sah genau, was geschah. Das Wunder entzieht sich ja immer der menschlichen Neugierde. Doch so viel erfahren wir, was durch Jesu Hände geht, das macht satt. Was durch Jesu Hände geht, das reicht für viele. Aus 5 Portionen werden 5000 und mehr, das ist Gottes Mathematik. Und erst ganz am Ende werden die verdutzten Jünger wieder eingeschaltet und sie dürfen die erste Brockensammlung in der Geschichte der Gemeinde Jesu organisieren, damit nichts umkommt. Nun gibt's ja Leute, die sagen, wenn sie so eine Geschichte hören, sowas gibt's ja gar nicht. Und andere sagen, ach doch, sowas gibt's, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Gibt's nicht oder gibt's doch? Bevor wir uns für eine dieser möglichen Antworten entscheiden oder für etwas dazwischen, möchte ich nochmal den Blick auf das lenken, was Johannes mit seiner Geschichte sagen will. Johannes möchte ein Wunder erzählen. Nicht ein Wunder des Teilens unter den Menschen, sondern ein Wunder des Teilens dessen, was durch die Hände Jesu geht. Natürlich könnten das alle machen. In der Geschichte tun sie es aber nicht. Nur der kleine Junge, der macht es. Der gibt etwas von dem, was er hat, Jesus. Er gibt alles. Und dann streckt Johannes wieder seinen Zeigefinger aus. Der zeigt auf Jesus und sagt: Seht auf ihn, was durch seine Hände geht, macht satt. Er tut ein Wunder und das ist ein Zeichen. Wir müssen uns schon etwas Zeit nehmen, um das zu verstehen, was Johannes meint mit diesem Zeichen. Die Menschen damals, die das erlebt hatten, die waren schnell mit ihrer Deutung. Die sagten: Menschenskinder, das ist ja wie beim alten Mose in der Wüste damals. Dieser Jesus, der muss so etwas sein wie der zweite Mose, der versprochene, verheißene Prophet, der auf den Mose hingewiesen hat. Und dann dachten sie: Dieser muss unser König werden. Den müssen wir uns warm halten. Dann fehlt es uns nicht mehr an dem, was wir brauchen. Und der Gedanke ging von Kopf zu Kopf wie ein Lauffeuer durch die versammelten Menschen. Aber Jesus wird an dieser Stelle ganz, ganz ernst. Das tut er, nachdem er die hungrigen Mägen gefüllt hat. Als sie ihn zum König machen wollen, zum Brotkönig, da entzieht er sich. Später hat Jesus das in einer langen Predigt erklärt. Und er hat gesagt: Ihr habt Hunger gehabt, ihr seid satt geworden, das ist gut. Aber das reicht noch nicht. Ihr braucht mehr als Brot. Ihr braucht Lebensbrot. Ihr braucht nicht nur Lebensmittel von mir, sondern ihr braucht mich als Lebensmitte. Ich bin das Brot des Lebens. Aber wie das so ist, schneller Beifall für das Brot zum Leben. Aber die Worte vom Lebensbrot, die wollten viele schon damals nicht hören. Und manche verließen ihn. Und die Fans waren so schnell verloren, wie sie sich eingefunden hatten. Ihr braucht Lebensbrot. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus. Und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und ich bin mit euch erst am Ziel, wenn ihr nicht nur Brot zum Leben habt, sondern auch Lebensbrot. So mancher wird es mit Schadenfreude gesehen haben und gehört haben, wie sie Jesus damals ans Kreuz schlugen, den, der nicht ihr Brotkönig werden wollte. Dabei hatten sie ihn doch gar nicht so falsch verstanden. Den König ist er ja. Nur krönen lassen wollte er sich von ihnen nicht. Und Brotkönig ist er auch nicht. Aber die Speisung der 5000 ist ein Zeichen seiner kommenden Königsherrschaft, wo keiner mehr hungern wird. Und überall da, wo Brot schon durch die Hände Jesu geht und die Menschen wunderbar satt werden, da ist das ein Zeichen der kommenden Herrschaft. Und Gott kümmert sich auch um den Hunger in der Welt und um die leeren Mägen, indem er uns als Mitarbeiter bittet, zu helfen und zu teilen. Und dass wir diesen kleinen Jungen uns zum Vorbild nehmen und das, was wir haben, Jesus geben. Aber dass wir es nicht allein tun und denken, wir würden es schaffen. Nein, er schafft es mit uns. Wo Brot durch die Hände Jesu geht, werden Menschen wunderbar satt. Wo Worte durch unseren Mund gehen und auf Jesus hinweisen und Menschen trösten, da hören Menschen Worte des Lebens. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Munde Jesu gegangen ist. Hören wir doch genau hin, was der Evangelist Johannes uns sagen möchte. Und erleben wir Wunder in uns, unter uns und an der Welt. Amen.